NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Urteil aus Luxemburg. EU-Gerichtshof weist Flüchtlingsklage von Ungarn und der Slowakei ab. Vorschläge aus London. Großbritannien will Zuwanderung aus der EU beschränken. Bericht aus Berlin. Die deutsche Einheit macht weiter Probleme. Und Verlust in Düsseldorf. Die Tour de France war teuer. Sommer 2015. Flüchtlinge kommen zu Hunderttausenden nach Griechenland und Italien. Deren Lage dort wird zunehmend schwierig und deshalb beschließt der Europäische Rat, also die Gemeinschaft der Regierungen, 120.000 Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Und dieser Beschluss ergeht entsprechend den Regeln mit qualifizierter Mehrheit. Das heißt, nicht alle Länder müssen zustimmen. Es muss nur eine ausreichende Mehrheit an Staaten mit genügender Mehrheit an Bevölkerung Ja sagen. Ungarn, die Slowakei und Tschechien stimmen dagegen und mehr noch, Ungarn und die Slowakei klagen gegen diesen Beschluss der EU. Die Klage wurde heute vom Europäischen Gerichtshof abgewiesen. Simone Thielmann berichtet.
Fast herrschte bei der EU in Brüssel ein wenig Feierlaune.
Yes, it is very good news.
Gute Nachrichten, betonte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. Die Richter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg hatten da soeben ihre Entscheidung zur EU-weiten Flüchtlingsverteilung bekannt gegeben. Ja, die Maßnahme, die der Ministerrat im September 2015 beschlossen hatte, war rechtens. 120.000 Asylsuchende dürfen nach einem festen Verteilungsschlüssel auf alle Mitgliedstaaten umgesiedelt werden. Eine temporäre Solidaritätsmaßnahme, die EU in akuten Notlagen treffen darf.
We have always been clear on this issue and the European Court of Justice.
Die EU-Kommission sei sich in dieser Frage immer sicher gewesen und der Europäische Gerichtshof hat das nun bestätigt. Das sogenannte Dublin-Verfahren, wonach Flüchtlinge nur in dem Land Asyl beantragen dürfen, in dem sie das erste Mal europäischen Boden betreten haben, darf vorübergehend und in Krisenzeiten außer Kraft gesetzt werden. Auch viele Politiker in Brüssel begrüßten fraktionsübergreifend die Entscheidung. Die Grünen-Politikerin Ska Keller sprach gar von einem guten Tag für Europa.
Denn der Gerichtshof sagt ganz klar, dass Solidarität dazugehört in der Europäischen Union. Und jetzt haben die Mitgliedstaaten wirklich keine Ausreden mehr, sich dagegen zu weigern, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Denn das Urteil aus Luxemburg ist klar und es ist rechtsgültig. Auch Länder wie Ungarn und Polen, die sich bisher komplett gesperrt haben, an dem Umverteilungsprogramm teilzunehmen, müssen nun Flüchtlinge aufnehmen. EU-Innenkommissar Avramopoulos sieht die Entscheidung auch als Chance, mit den zerstrittenen Ländern wieder ins Gespräch zu kommen. Er macht aber auch klar, dass es eine weitere Verzögerung bei der Verteilung der Flüchtlinge nicht mehr geben darf.
We should be clear that member states have to show solidarity now, because it is now that some member states need help.
Die Mitgliedstaaten müssen ihre Solidarität jetzt zeigen, denn jetzt brauchen einige unserer Mitgliedsländer Hilfe. Die EU-Kommission ist bereit, notfalls Vertragsverletzungsverfahren gegen die Staaten voranzutreiben, die trotz politischer und nun auch juristischer Verpflichtung nicht an der Umverteilung teilnehmen wollen. Dimitris Avramopoulos zählt die Länder auf, die sich bisher besonders hartleibig dagegen gewehrt haben.
To refer Poland, Hungary and Czech Republic to the European Court of Justice.
Es könnte also sein, dass sich der Europäische Gerichtshof in Luxemburg nicht das letzte Mal mit dem Thema beschäftigt hat.
Der EuGH weist also die Klage gegen die Umverteilung von Flüchtlingen ab. Sie müssen also verteilt werden. Der deutsche Außenminister mahnt die widerspenstigen Staaten, diesen Spruch zu akzeptieren. Aus Polen kommt prompt ein Nein. Der Widerstand ist nur leicht geringer geworden, wie unser Korrespondent Peter Lange aus Prag berichtet.
Die Slowakei werde das Urteil des EuGH voll respektieren, meinte Ministerpräsident Robert Fico, um aber gleich hinzuzufügen, es ist absolut keine neue Qualität entstanden. Der EuGH hat nur gesagt, die Vorgehensweise des Rates war in Ordnung und er hat die Quotenentscheidung für gültig erklärt. Auf der juristischen Ebene wird der Spruch aus Luxemburg also hingenommen. Politisch will Bratislava aber weiter gegen die Quotenregelung Front machen. Unsere Position ändert sich überhaupt nicht. Wir werden weiterhin sehr aktiv daran arbeiten, dass sich Solidarität auch anders äußern kann als in der Aufnahme von Migranten, die ohnehin nicht bei uns bleiben wollen. Und schließlich wartete der slowakische Regierungschef mit einer Sichtweise auf, die zu neuen Diskussionen mit der EU-Kommission führen dürfte. Es muss uns bewusst sein, dass die Entscheidung über die Quoten am 25. September ausläuft. Sie wird ungültig, weil sie befristet war. Anders gesagt, wenn es nach FICO geht, ist das ganze Thema Quote Ende des Monats ohnehin erledigt. Dann muss eine neue Lösung gefunden werden. Das sieht die ungarische Regierung doch ganz anders. Für sie fängt der Kampf jetzt erst richtig an, so Außenminister Péter Szijjártó. Die Entscheidung des Gerichts sei empörend und verantwortungslos.
A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Bíróságon ma megszületett döntés felháborító.
Wir denken, dass das Urteil die Sicherheit und die Zukunft Europas gefährdet. Dieses Urteil ist keine fachlich-juristische Entscheidung, sondern eine politische. Ungarn will gegen die Quotenregelung weiter vorgehen, politisch und juristisch, so Justizminister László Trócsányi. Für ihn geht es um Fragen von Souveränität und Identität und darum, was eigentlich nach dem 25. September passiert, wenn die zweijährige Frist für die Flüchtlingsverteilung abläuft. Nur eines scheint heute sicher, der Streit in der EU über die Flüchtlingspolitik ist mit dem EuGH-Urteil gewiss nicht beigelegt.
Ungarn, die Slowakei und Tschechien müssen den EU-Ratsbeschluss also umsetzen und ihren Anteil an der Umverteilung von rund 100.000 Flüchtlingen tragen. So will es der Europäische Gerichtshof. Richtig so, meint Karin Bentsch in ihrem Kommentar.
Bravo, das ist ein sehr starkes Urteil. Die Richter haben sich für die Flüchtlingsverteilung entschieden. Ungarn und die Slowakei sind mit ihrer Klage krachend gescheitert und haben eine ordentliche Klatsche kassiert. Nun bekommen die beiden osteuropäischen Blockierer noch einmal schwarz auf weiß vom höchsten europäischen Gericht, was die Mehrheit der EU-Länder schon vor 2 Jahren beschlossen hatte. Und was übrigens seitdem gilt. Alle EU-Länder müssen eine gewisse Zahl von Asylbewerbern bei sich aufnehmen. Und zwar selbst dann, wenn sie dagegen sind und bei der Entscheidung überstimmt wurden. Das ist ärgerlich für Ungarn und die Slowakei, die sich von Brüssel und von den meisten anderen europäischen Ländern bevormundet fühlen. Am Ende aber steht fest, die Mehrheit entscheidet und die Minderheit muss das akzeptieren. So steht es im EU-Vertrag und so gilt es für Notlagen. Und dazu zählt der massenhafte Flüchtlingsandrang im Jahr 2015 ohne Zweifel. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, es ist auch ein wegweisendes Signal für mehr Solidarität innerhalb Europas. Es macht ganz klar, dass die EU-Staaten, die nicht am Mittelmeer liegen, den Ankunftsländern Italien und Griechenland helfen müssen und sie mit den Folgen der Flüchtlingskrise nicht allein lassen dürfen. Jedes betroffene Land in Europa darf das erwarten, jetzt umso mehr. Das Urteil ist ein Meilenstein in der europäischen Flüchtlingspolitik, weil es die Idee der fairen Verteilung rechtlich untermauert. Es ist unerträglich, dass nur einige wenige EU-Länder, wie zum Beispiel Schweden und Deutschland, den größten Teil aller Flüchtlinge aufgenommen haben und andere Länder sich aus innenpolitischen Gründen wegducken. Nun muss was passieren. Ungarn und die Slowakei müssen das Urteil umsetzen. Und das gilt auch für die Totalverweigerer Polen und Tschechien. Das höchste europäische Gericht macht es ganz klar. Alle EU-Länder müssen dem Verteilungsschlüssel entsprechend Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Und da gibt es noch einigen Nachholbedarf. Und zwar nicht nur in Osteuropa. Auch viele andere europäische Länder haben ihre Aufnahmequoten noch längst nicht erfüllt. Das muss sich nach diesem Urteil jetzt endlich ändern.
Der Kommentar von Karin Bentsch im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wie werden die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sein, wenn das Vereinigte Königreich in 2 Jahren aus der Gemeinschaft ausgetreten ist? Das ist die große Frage. Im Prinzip verlieren wir EU-Bürger unsere Freiheiten, sobald dieser Austritt wirksam wird. Doch die britische Regierung tritt schlimmsten Befürchtungen entgegen. EU-Bürger, die jetzt bereits im Land sind, dürften bleiben. Stefanie Pieper über die Tücken des Brexits.
British Workers First. Diese Botschaft zieht sich zumindest zwischen den Zeilen durch das Dokument aus der Feder des Innenministeriums. Es datiert aus dem August und ist jetzt durchgesickert. Unternehmen sollen demnach nach dem Brexit motiviert werden, offene Stellen mit hiesigen Arbeitnehmern zu besetzen. Deutlich erschwert werden soll es deshalb, Mitarbeiter aus der EU zu rekrutieren. Schluss mit dem ungebremsten Zuzug vom Kontinent. Diese Marschrichtung bekräftigte heute die konservative Premierministerin Theresa May bei ihrem ersten Auftritt im Parlament nach der Sommerpause. Die Menschen wollen eine Kontrolle der Zuwanderung. Das wollen sie als Ergebnis des EU-Austritts sehen. Und wir als Regierung meinen, dass es wichtig ist, eine Nettozuwanderung von unter 100.000 Menschen im Jahr zu haben, wegen der Auswirkungen, die die Zuwanderung gerade auf Menschen mit niedrigen Einkommen hat. Besonders hohe Hürden soll es dem Papier zufolge künftig geben, Geringqualifizierte aus der EU einzustellen. Sie sollen nur für maximal 2 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Höher Qualifizierte dürfen demnach auf eine etwas längere Arbeitsgenehmigung von bis zu 5 Jahren hoffen. Der Familiennachzug würde eingeschränkt. Diese neuen Spielregeln sollen schrittweise nach dem Brexit im Frühjahr 2019 eingeführt werden, müssen aber noch zwischen den Ministerien abgestimmt werden und stoßen angeblich bei einigen auf Widerstand. Auch beim Londoner Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour Party.
Dieser extreme, harte Brexit ist eine Blaupause, um die Wirtschaft der Hauptstadt abzuwürgen. Ich spreche regelmäßig mit Unternehmenschefs, mit Arbeitgebern hier in London und ich weiß deshalb, welchen positiven Beitrag EU-Bürger leisten.
Das Innenministerium selbst schreibt, dass die Details noch mit der EU zu verhandeln sind. Denn der Deal über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen dürfte auch daran gekoppelt sein, wie offen der britische Arbeitsmarkt ist. Derzeit sind in britischen Hotels, Pubs und Restaurants, in Agrarbetrieben und in der Lebensmittelproduktion, in Arztpraxen und Krankenhäusern besonders viele EU-Ausländer beschäftigt. Die rund 3 Millionen, die jetzt schon in Großbritannien leben und arbeiten, sind von einer Neuregelung nicht betroffen. Sie sollen ein nahezu uneingeschränktes Bleiberecht erhalten.
Der Atomtest in Nordkorea hat international Empörung hervorgerufen und die Rufe nach Sanktionen gegen das Land werden mal wieder lauter und drängender. Doch man fragt sich eigentlich, was lässt sich auf dem Gebiet eigentlich noch verschärfen? Man sollte ja meinen, das Land sei bereits völlig abgeschnitten, aber ganz so ist es offenbar nicht. Der russische Präsident Putin stimmt nicht in den Chor der Sanktionisten ein. Er hält diese Politik für nicht sinnvoll. Hermann Krause aus Moskau.
Die Bilder, die das russische Fernsehen vom Treffen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in mit Wladimir Putin zeigen, bezeugen Harmonie. Die Stimmung war ausgezeichnet. Putin lud seinen Kollegen nach Wladiwostok. Nach Gesprächen besuchte man eine Judo-Vorstellung und zeigte sich gut gelaunt. Einigkeit herrschte zumindest in einem Punkt. Wladimir Putin.
Wir erkennen Nordkorea nicht als Atommacht an. Das Raketenprogramm verletzt aufs Schwerste die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und verletzt das Abkommen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen.
Äußerungen, die sicherlich in Washington gerne gehört werden, hofft man im Weißen Haus doch auf ein gemeinsames Vorgehen auch mit Russland. So hat Präsident Trump den Stopp aller Energielieferungen nach Nordkorea ins Gespräch gebracht. Auch der südkoreanische Präsident hat sich bei seinem Treffen mit Putin derartig geäußert. So wird berichtet, er habe Putin aufgefordert, jegliche Öllieferungen an Nordkorea von Seiten Russlands aus einzustellen und auch keine Arbeiter mehr aus Nordkorea nach Russland zu lassen. Angeblich gibt es mehrere tausend nordkoreanische Zwangsarbeiter, die sich in Russland verdingen und so Devisen in die klammen Kassen in Pjöngjang spülen. Überprüfen lässt sich dies nicht. Auf jeden Fall erteilte der russische Präsident allen Forderungen nach weiteren Sanktionen gegenüber Nordkorea eine Absage.
Es ist doch klar, dass man die Probleme der koreanischen Halbinsel nicht nur durch Sanktionen und Druck lösen kann. Man sollte nicht den Emotionen nachgeben und Nordkorea in die Enge treiben. Vielmehr gilt es, alle Schritte zu vermeiden, die zu einer Eskalation der Lage führen. Ohne Diplomatie wird man nichts erreichen.
Die Nachrichtenagentur Interfax schreibt, dass Putin die Umsetzung eines dreiseitigen Wirtschaftsprojektes ins Auge gefasst hat. Beteiligt wären daran Russland, Südkorea, aber auch Nordkorea. Bekannt ist, dass Gazprom seit langem plant, eine Pipeline durch Nordkorea Richtung Südkorea zu legen. Von der 1100 Kilometer langen Pipeline würden 700 Kilometer durch Nordkorea führen. Putin selbst hatte 2013 die Idee einer transkoreanischen Eisenbahn ins Spiel gebracht. So könnte Russland Rohstoffe und andere Waren direkt nach Südkorea liefern. Auch jetzt tauchen in russischen Medien derartige Pläne wieder auf.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Die deutsche Einheit wird in diesem Jahr 27 Jahre alt. Noch immer aber sprechen wir von den neuen Ländern. Noch immer sind die Löhne dort niedriger, die Menschen im Schnitt älter. Die Lebensverhältnisse sind also noch immer nicht gleich. So liest es sich im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit. Katrin Brandt hat der Ostbeauftragten der Bundesregierung heute zugehört.
Etwas möchte Iris Gleike verhindern, nämlich,
dass es irgendwann eine ganze Region gibt, in denen es weit und breit keinen Lebensmittelladen, keinen Kindergarten, keinen Arzt und keine jungen Leute mehr gibt. Das wäre ein Albtraum,
sagte die Ostbeauftragte der Bundesregierung heute in Berlin. Ganz unwahrscheinlich ist dieses Szenario nicht. Laut Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit hat der Osten Deutschlands nach 89 im Schnitt 15% seiner Bevölkerung verloren. In Sachsen-Anhalt waren es knapp 22%. Ein neuer Babyboom oder der Zuzug vieler Menschen ist nicht in Sicht. Das heißt, der Osten dünnt weiter aus und wird immer älter. Wo Menschen sich aber abgehängt fühlen, können gesellschaftliche Spaltungen bis hin zu radikalen Einstellungen entstehen, warnt der Bericht. Und Iris Gleike sagt,
der Erhalt von Lebensqualität in strukturschwachen und vom demografischen Wandel besonders stark betroffenen Regionen ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von elementarer Bedeutung.
Für die Ostbeauftragte ist deshalb klar, dass es nach 2019, wenn der Soli ausläuft, irgendeine neue Form von Regionalförderung geben muss, zumal die Europäische Union nach dem Austritt der Briten ihre Regionalförderung wird neu berechnen müssen. Noch aber ist die Stimmung gar nicht schlecht in den immer noch sogenannten neuen Ländern. Dort ist die Lebenszufriedenheit in den vergangenen 10 Jahren deutlich gestiegen, heißt es im Bericht.
Der Osten ist weder ein ödes Jammertal, noch ist er ein blühendes Paradies. Es gibt Licht und Schatten und es gibt noch jede Menge zu tun.
Zwar wächst die Wirtschaftskraft, doch sie hat das Niveau des Westens noch lange nicht erreicht. 73% des Bruttoinlandsproduktes, 80% der Produktivität. Auch die Einkommen hinken hinterher und die Arbeitslosigkeit ist zwar gesunken, liegt aber immer noch überm Westschnitt. Für die SPD-Politikerin Gleike ist deshalb die Einführung des Mindestlohns eine gute Sache gewesen.
Gut 22% aller Beschäftigungsverhältnisse in Ostdeutschland haben hiervon profitiert. Das hat vielen Menschen höhere Löhne beschert.
Die Opposition im Bundestag kritisiert den Bericht. Für Dietmar Bartsch, den Fraktionschef der Linken, ist der Bericht jährliches Betroffenheitsgeschwafel.
Wir fordern ein Ostministerium und Infrastrukturministerium zusammen, damit diese Aufgabe nicht vernachlässigt ist. Wenn es so weiterläuft, ist die Angleichung in etwa 200 Jahren erreicht, wie das IFO-Institut sagt.
Die Grünen warfen der Regierung vor, ohne Konzept weiter zu wursteln. Die Abgeordnete Annalena Baerbock forderte, Bund und Länder müssten endlich zielgenau strukturschwache Regionen in Ost und West fördern.
Wer im Supermarkt genau wissen will, was in Lebensmittelpackungen wirklich drin ist, der hat es schwer. Denn es steht zwar viel Kleingedrucktes drauf, aber damit noch immer nicht präzise genug, wie es tatsächlich in der Packung aussieht. Und auf der Vorderseite, da wird manches versprochen, was man dann vergeblich sucht. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft sieht das anders. Dort heißt es, was draufsteht, muss auch drin sein. Die Verbraucherzentralen lassen das nicht gelten und sprechen teils sogar von Täuschung. Veronique Brüggemann berichtet.
Wie Kunden getäuscht werden, dafür hatten die Verbraucherschützer heute eine ganze Menge Beispiele parat. Kokosnüsse tanzen auf der Milchreisverpackung. Drin ist aber nur eine winzige Menge getrocknetes Kokosextrakt. Der Frischkäse soll nach Walnüssen schmecken, enthält aber nur ein paar Nusskrümel. Und die Saftflasche zeigt zwar Himbeeren und Rhabarber, drin sind aber vor allem Wasser und Apfelsaft. Solche Verpackungen sind irreführend, sagen Verbraucherschützer. Die Kunden würden absichtlich getäuscht. Klaus Müller, der Chef des Bundesverbands Verbraucherzentrale.
Wenn mit Produkten wie zum Beispiel Himbeeren, Walnüssen geworben wird, sie aber nur in minimalen Mengen drin sind, muss ich in Prozent auf der Vorderseite erkennen können, wie viel wirklich drin ist. Und wenn Aromen drin sind als Geschmacksverstärker, dann muss ich auch das auf der Vorderseite erkennen.
Die Verbraucherschützer haben bei der Uni Göttingen eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Täuschung ist ein Riesenthema. 91% der Kunden sagen, wenn Zutaten auf der Verpackung abgebildet sind, dann sollten die auch wirklich drin sein. Studienleiter Achim Spiller.
Der Wunsch nach Transparenz ist insgesamt sehr groß. Nicht jeder guckt dann immer genau drauf. Im Alltag ist das dann auch schwierig. Aber der Wunsch, erkennen zu können, ist eigentlich durchgängig in der Bevölkerung verbreitet. Das ist wirklich nur eine kleine Zielgruppe, die sagt, ach, das will ich auch nicht so genau wissen, interessiert mich nicht so.
Was die Verbraucher auch wissen wollen, welche Aromen stecken drin? Kommt der Erdbeergeschmack in meinem Joghurt wirklich von Erdbeeren oder wurden künstliche Aromen reingerührt? Was bisher auf den Verpackungen stehen muss, ist verwirrend, sagt Achim Spiller.
Die Verbraucher können die verschiedenen Aromen kaum auseinanderhalten und vermuten heute meistens, dass sowieso mehr oder weniger alles aromatisiert ist und werfen da sehr vieles durcheinander.
Die Verbraucherschützer fordern leicht verständliche Angaben auf den Lebensmitteln. Momentan muss zwar draufstehen, wie viel Prozent die wichtigsten Zutaten ausmachen, aber es ist egal wo. Und kleinste Mengen wie Aromen und Zusatzstoffe müssen sogar nur aufgelistet werden. Das will die Verbraucherzentrale ändern. Wenn Aromen drin sind, soll das vorne draufstehen. Und auch die Prozentangaben für die beworbene Zutat, also zum Beispiel die Himbeeren auf der Saftflasche, sollen nach vorne rücken. Klaus Müller vom Bundesverband Verbraucherzentrale.
In dem Moment, wo der Lebensmittelhersteller draufschreibt, es sind nur 3%, ist das ja schon hilfreich. Weil dann kann ich als Verbraucher sagen, in Ordnung, 3% und 30% Apfel, ich kaufe es. Oder ich sage, nee Leute, dann reicht mir auch normaler Apfelsaft.
Für diese Idee wirbt die Verbraucherzentrale schon heute bei den Parteien. Sie hat die nächste Bundesregierung im Blick. Die soll die entsprechenden Gesetze ändern und die Kennzeichnung zur Pflicht machen.
Als 1972 die Olympischen Spiele in Deutschland eröffnet wurden, da freute sich die Welt auf heitere Spiele, so ganz andere als die Propagandaspiele der Nazis von 1936. Doch es blieb ein frommer Wunsch. Am 5. September 1972 nahmen Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September im Olympischen Dorf in München mehrere israelische Sportler als Geiseln. Bei einer gescheiterten Befreiungsaktion der Polizei starben alle Geiseln. Insgesamt kamen 11 israelische Sportler und ein bayerischer Polizist ums Leben. Und heute, 45 Jahre danach, da wurde eine Gedenkstätte eingeweiht, die an die Opfer erinnert. Für viele ist das viel zu spät. Eva Lell berichtet.
Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin betonte, die Angehörigen würden noch immer darauf warten, dass das Gedenken an die Opfer auch Teil der Eröffnungszeremonie bei Olympischen Spielen werde. IOC-Präsident Thomas Bach ging in seiner Rede auf diese Forderung nicht ein. Der israelische Staatspräsident wählt in seiner Rede drastische Worte. Das olympische Dorf habe sich in ein Meer des Todes verwandelt vor 45 Jahren. Er wandte sich in seiner Rede an die Getöteten. Wir gehen heute auf den Wegen, auf denen auch ihr gegangen seid. Wir gehen hier entlang und mit uns eure Kinder, eure Enkel, eure Angehörigen, all die, die euch keinen Augenblick vergessen haben. In einer Gedenkstätte, die sich architektonisch in die Hügel des Olympiaparks einfügt, sind seit heute die Biografien der 11 israelischen Sportler und des getöteten bayerischen Polizisten zu sehen. Überfällig nannte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den Gedenkort. Er komme spät, aber nicht zu spät, sagte Bayerns Kultusminister Ludwig Spänle. Hans-Jochen Vogel war 1972 Oberbürgermeister der Stadt München. Auch er nahm an der Eröffnung teil.
Da ist alles wieder lebendig geworden, was ich 1972 miterlebt habe. Und ich freue mich, dass nun nach langer Zeit ein würdiges Gedenken hier seinen Platz gefunden hat. Dass jetzt am Ende ein Zeichen auch der gemeinsamen, versöhnenden Trauer steht, das freut mich, dass ich das noch erleben kann.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier räumte ein, das Bemühen um heitere Spiele 72 sei gescheitert. Das Attentat habe Bedeutung, auch für die Zukunft. Juden müssten sich in Deutschland sicher fühlen können, so Steinmeier.
Deutsch zu sein heißt, sich unserer Geschichte bewusst zu sein. Eine Geschichte, die für nachwachsende Generationen zwar nicht persönliche Schuld, aber doch bleibende Verantwortung bedeutet. Deutsch zu werden heißt, diese Geschichte zu kennen, zu verstehen und anzunehmen.
Die Angehörigen der Opfer danken namentlich dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der sich für ihren Wunsch nach einem Denkmal eingesetzt habe. Seehofer betonte, der Gedenkort sei eine Verpflichtung, sich gemeinsam stark zu machen für die Freundschaft zwischen den Völkern.
Es ist eine Verpflichtung und ein klarer Auftrag, Hass, Antisemitismus und Terrorismus fest entschlossen und mit vereinten Kräften zu bekämpfen.
Bisher gab es nur eine Gedenktafel mit den Namen der Opfer. Seit heute ist der Gedenkort mit Biografien der Opfer und einem Film über das Olympia-Attentat 1972 Tag und Nacht öffentlich im Olympiapark zugänglich.
Die Tour de France ist das bekannteste Fahrradrennen der Welt. Seit 1903 wird es alljährlich im Juli ausgetragen und führt dabei in wechselnder Streckenführung quer durch Frankreich und durch das benachbarte Ausland. In diesem Jahr ist die Tour in Düsseldorf gestartet, ein großes Spektakel, das aber die Stadt viel Geld gekostet hat. Peter Hild kennt die Bilanz.
Das Ereignis Tour de France in Düsseldorf kommt die Stadt teuer zu stehen. Nach dem Kassensturz heute muss sie knapp 8 Millionen Euro aus eigener Tasche zahlen. Geld, das trotz des großen Zuschauerzuspruchs nicht eingenommen wurde. Ein Grund dafür sind die höheren Sicherheitsanforderungen. Sie waren nach den Terroranschlägen, zum Beispiel von Nizza oder Berlin, notwendig geworden. Außerdem räumte die Stadt ein, sich beim Verkauf der VIP-Plätze massiv verkalkuliert zu haben, weshalb ein erhoffter Gewinn ausblieb. Doch trotz der negativen finanziellen Bilanz hält Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel das Ergebnis für vertretbar.
Als der Rat im November 2015 den Beschluss gefasste, dass wir uns bewerben, da wurde genau ein Betrag von 8,1 Millionen als Fehlbetrag gewissermaßen geplant, zugegebenermaßen auf der Grundlage niedriger veranschlagter Kosten, aber auch niedriger veranschlagter Einnahmen. Also von daher sind wir durchaus im Kostenrahmen.
Auch wenn die Stadt die erhofften Einnahmen nicht erzielen konnte, bei Hotels und Gastronomie dürfte die Bilanz vermutlich positiver ausfallen. Laut Abschlussbericht sollen die Besucher der Tour in Düsseldorf rund 60 Millionen Euro ausgegeben haben. Außerdem ist da noch der große überregionale Werbeeffekt für die Stadt durch die hohe Präsenz vor allem im Fernsehen und in den Online-Medien. Für Oberbürgermeister Thomas Geisel ist diese große Begeisterung auch die Grundlage für künftige Events in Düsseldorf.
Die große Begeisterung, die der Grand du Parc bei ganz, ganz vielen Menschen ausgelöst hat, war ja, fand ich, eine sehr eindrucksvolle Abstimmung mit den Füßen, dass diese Events zu dieser Stadt passen und dass sie von den Menschen sehr begeistert aufgenommen werden.
In Düsseldorf blickt man deshalb schon jetzt gespannt auf nächste Woche. Dann will der Deutsche Fußballbund bekannt geben, welche Stadien Teil der Bewerbung für die EM 2024 werden.
Der Maler und Zeichner Arno Rink ist tot. Er starb gestern, 3 Wochen vor seinem 77. Geburtstag in Leipzig. Rink gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der neuen Leipziger Schule. Der gebürtige Thüringer lebte und arbeitete seit Anfang der 60er Jahre in der sächsischen Messestadt. Er war von 87 bis 94 dort Rektor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ein Nachruf von Burkhard Friedrich.
Er selbst bezeichnete sich einmal als malende Schnecke. Für seine Bilder brauchte Arno Rink viel Zeit, bis zu 7 Jahre für ein Werk.
Ich bin sehr langsam. Für eine neue Ausstellung 12 große Bilder mit Formaten, die bekannt sind, würde ich nicht schaffen. In keiner Weise könnte ich unter Zeitdruck Bilder malen. Dafür liebe ich die auch viel zu sehr.
Diese Liebe spürt man. Arno Rinks Bilder sind farbenfroh und sinnlich. Seine Figuren, darunter viele Frauenakte, erzählen Geschichten aus der Mythologie, aus dem Leben. Ähnlich wie bei Werner Tübke und Bernhard Heisig, seinen Lehrern an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Der Hochschule blieb Rink über 50 Jahre treu, erst als Student, dann als Dozent und Rektor. Er prägte Generationen von Malern mit seiner Auffassung von Kunst, so Alfred Weidinger, Direktor des Museums der Bildenden Künste Leipzig.
Er ist in einer Zeit, in der die gegenständliche, figurale Kunst definitiv, also nicht mehr international gesehen, en vogue war. Aber er ist dafür eingetreten und er hat sein Ding durchgezogen. Ja. Und am Ende, wie wir alle wissen, hat ihm die Zeit recht gegeben. Und deswegen sind solche Charaktere und solche Künstler, die ihr Ding einfach durchziehen, wichtig.
Rink wurde so zum wichtigsten Wegbereiter der sogenannten Neuen Leipziger Schule. Heute erfolgreiche Maler wie Neo Rauch, Michael Triegel oder Oliver Kossack lernten bei ihm die Kunst und das Leben.
Es ist ein sinnliches Moment, ein hohes Maß an Freude, auch am Schaffen, was er auch transportiert hat durch sein Werk und durch seine Lehre. Man hatte die Möglichkeit, mit ihm zu trinken, mit ihm zu feiern. Er war da ein großartiger Gastgeber, sehr offen.
Dass ihn die Schüler im Erfolg überholten, hat ihn nicht groß gestört. Er sei ja selber schuld daran.
Ich habe also lange Zeit so DDR geschuldet gedacht, du brauchst keinen Galeristen. Ja. Und ich habe das also alles selbst gemacht oder um es anders zu sagen, ich habe überhaupt nichts gemacht. Bis man dann merkt, dass also in diesem Marktsystem sich kein Ast drum kümmert. Die kommen nicht, wenn sie nicht wollen.
Sein letzter Wunsch war eine große Retrospektive in seiner Heimatstadt. Die Ausstellung Arno Rink, Ich male, soll im Frühjahr 2018 im Museum der Bildenden Künste eröffnet werden. Direktor Alfred Weidinger.
Und die richten wir aus und daran ändert auch sein Tod nichts, weil im Grunde genommen ist das Konzept ja da, es ist fertig und er hat sehr, sehr wesentlich daran mitgewirkt. Also wir haben sehr, sehr viele biografische Notizen also aufgeschrieben und so wird also sein künstlerisches Schaffen, das ja ein enormes ist, weiterleben.
Der Maler und Zeichner Arno Rink ist tot. Er starb gestern im Alter von 76 Jahren. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.